Was mich am Monster immer so interessiert, dass das Monster vor allen Dingen darunter leidet, dass es eine bestimmte Norm nicht erfüllt.
Body Horror hat immer schon mit diesen Geschlechtsgrenzen, also einerseits Geschlechtsidentität natürlich, aber auch mit dem Fluiden natürlich auch gearbeitet.
Wenn ich das jetzt auf Weiblichkeitserzählungen beziehe, dann sehe ich da ganz doll den Aspekt der Selbstregulation und der Kontrolle. Sodass vielleicht eine Sehnsucht sein könnte, Kontrolle aufzugeben und Selbstregulation aufzugeben.
Der Schmerz ist das Wesentlichste. Innen und außen verbindet sich nur über den Schmerz.
Okay, Leute, ich gehe heute kalt rein. Da ist ein Unbehagen und ein Kampf gegen meinen Körper, schon mein ganzes Leben lang. Und man könnte meinen, dass dieses Unbehagen sich komplett normalisiert hat, unmerklich geworden ist, so wie Schwerkraft. All die Dinge, die Menschen tun, um schön zu sein, um zu genügen, um sichtbar zu sein, weil sie denken, dass sie nur auf diese Weise liebenswert sind. Von Make-up zum Enthaaren, Tangas tragen oder zu enge Hosen, die kneifen, BHs, tut mir leid, es gibt nichts Unbequemeres. Oder hohe Schuhe, Tippelschritte im Stiftkleid, Haare mit einem heißen Eisen glätten, Augenbrauen zupfen, Vulva wegsingen, Unmengen an Geld für Kosmetik ausgeben und ganz zu schweigen von chirurgischen Eingriffen, Diäten, Hungern, Kotzen, Kalorien zählen, endloses Fitnesstraining, Selbstregulation, Selbstdisziplin, Selbstoptimierung, That Girl Routines und Hyaluron, weil ich es mir wert bin. Und am Ende steht da diese Illusion deines Körpers, deines fragilen Stückwerks, das jeden Moment zu platzen droht oder zu zerbröckeln. Und dann bekommst du Angst, irgendjemand könnte hinter die Fassade sehen, hinter diesen ganzen Aufwand, diesen Fake, diese Besessenheit. Jemand wird bemerken, dass du noch kein wirksames Mittel gegen Pickel am Arsch gefunden hast oder beim besten Willen dir keinen Thigh Gap antrainieren kannst oder dass der zweite Zeh größer als der große Onkel ist. Oder deine unbarmherzigen Augenringe. Es wird nie weggehen, dieses Gefühl, dass dein Körper für andere abstoßend ist. Und das ist doch der absolute Horror. Leute, herzlich willkommen zu Verbittert Talentlos. Heute geht's um feministischen Body-Horror. Um Filme, in denen Körper sich verändern, auflösen, mutieren. Seit The Substance 2024 rauskam, sehe ich immer mehr Filme, die von spezifisch weiblichen Body-Horror erzählen, zum Beispiel Love Lies Bleeding oder Animale, The Ugly Stepsister, aber es gibt auch ältere Filme wie Titan oder Raw, denn das Genre eignet sich hervorragend, um Körperpolitik zu thematisieren. The Substance hat mich nicht mehr losgelassen seitdem und wurde meiner Meinung nach viel zu oberflächlich rezensiert. Deswegen kümmern wir uns heute um eine tiefe Filmanalyse, aber keine Angst, ihr müsst weder Horrorfans sein, noch müsst ihr die Filme kennen. Es wird heute um Erzählmuster gehen, um Motive und ihre Deutung. Und dafür habe ich mir die Cineastin, die größte Brad aus Berlin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Patricia Gwotscht eingeladen. Sie hat zu Schmerz, Horror und Monstern geforscht und kann feministischen Horror wunderbar in die Genre-Tradition einordnen. Mit Patricia gibt es auch schon zwei andere Folgen. Falls ihr jetzt nach dieser Folge Fans werdet, stelle ich euch wie immer in die Shownotes. Und ja, Patricia, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir endlich über feministischen Body-Horror sprechen können.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, aber ich glaube, wir machen ganz viel Impro-Thinking, würde ich mal sagen.
Fall. Also ich glaube, ganz wichtig ist nochmal, warum gibt es diese Genre und was verhandelt diese Genre? Was ist Body-Horror?
Bei Body-Horror ist ganz wichtig, dass es irgendwie eine Transformation von einem Körper A in einen Körper B gibt. Und dass es von etwas Bekanntem zu etwas Unbekanntem wird. Also es muss irgendwie, wie soll ich sagen, ein Unterschied gemacht werden. Ja? Und vor allem natürlich sichtbar sein. Also das ist total entscheidend. Und im Grunde ist das erstmal so das wichtigste Merkmal, was man vom normalen Horror jetzt unterscheiden könnte.
Also ich bin nicht so eine horrorversierte Person. Ich mag das Genre auch wirklich nicht gerne, weil ich mich nicht gerne grusel und so. Aber ich stelle es mir so vor, dass in so traditionellen Horrorfilmen kommt der Horror so von außen. Man wird verfolgt oder da ist irgendwas Übernatürliches. Oder,
so ist es.
Oder
das
ein Horrorhaus
Omen. Ja,
oder
genau.
So. Also die Umgebung.
Ja.
Und bei dem Body-Horror ist sozusagen das Innere und der Körper, der eigene Körper vielleicht sogar, das, was dann bedrohlich wird. Oder ich mache mal ein Fragezeichen hinter bedrohlich, weil darüber werden wir noch sprechen. Und dann ist es ja ganz interessant, überhaupt erstmal zu gucken, was ist es denn für eine Körperlichkeit, vor der wir uns ekeln oder die wir als bedrohlich empfinden?
Schleim. Das Triefende, das Kriechende, das, also es muss so eine bestimmte Schleimigkeit, so eine Viskosität haben, so was Klebriges.
Wenn ich es mal kurz mit Substance abgleiche, wir haben Blut und wir haben Eiter. Es ist so ekelhaft. Wir haben auch noch andere Flüssigkeiten, aber warum ist das so beunruhigend für uns, so Eiterschleim? Und könnte es sein, dass Flüssigkeiten an sich gegenüber harten Materialien, wir hatten das ja auch in unserer Rocky-Folge, also Stein versus Wasser, dass Flüssigkeit an sich schon etwas Transformatorisches und deswegen Unheimliches oder Unstetes etwas ist, womit wir nicht gut umgehen können gegenüber einem, weil du vorhin gesagt hast, ein bekannter Zustand zu einem unbekannten Zustand, dass die Flüssigkeit an sich eigentlich schon immer ein Verweis auf einen Zustand ist, der nicht definierbar ist.
Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, ja. Das, was Grenzen verwischt, wo die Grenzen im Grunde aufgelöst werden bei Flüssigkeit. Natürlich auch Viskositäten oder Schleim oder was Klebriges kann begrenzend sein, ja, aber wir wissen, es kann sich ja auch weiter ausdehnen. Ja, es ist sozusagen flexibel in den Grenzen. Wir wissen nicht, wann es aufhört. Ja, es kann sozusagen noch mehr werden. Und bei den Flüssigkeiten generell, es gibt ja auch diese schöne philosophische Kopplung von Mare und Mutter und natürlich auch der Frauenkörper in Body Horror, der natürlich per se diese Flüssigkeiten einfach schon hergibt. Ist natürlich beim männlichen Körper auch, ja, wenn wir sagen, Sperma ist super eklig, ja, es ist mega eklig.
Muss mehr Ananas essen.
Geschmäcker sind halt verschieden.
Genau, also einerseits können wir jetzt sagen, dass Flüssigkeiten ja nicht spezifisch weibliches sind. Und trotzdem hattest du es, glaube ich, auch in dem Rocky-Podcast gesagt, dass das Schleimige auch mit Weiblichkeit assoziiert wird. Ich weiß nur nicht, ob wir heute damit weiterkommen. Wir machen noch einen kleinen Vergleich nachher auch zwischen die Fliege und Substance. Wenn ich jetzt so an die Fliege denke, dann ist ja das Eklige an diesem Körper, was ist da eigentlich so eklig, dass der aussieht wie umgekrempelt, so von innen nach außen, ne?
So ist es, das Innere, was irgendwie nach außen kommt, ja, geht's eigentlich wirklich um den Körper oder ist es sozusagen das Seelische, was sich rauskitzeln will, ja, was irgendwie ausbrechen will aus dem Körper als Gefängnis, ja? Und was vielleicht auch noch dann interessant sein könnte, also gerade wenn es im Hinblick natürlich auf Gender-Body-Horror, im Grunde war Body-Horror immer, deswegen The Fly, das ist mir auch super spät eigentlich erst, auch. Ich kenne den Film in- und auswendig, dann hatte ich den im Seminar und dachte, oh mein Gott, es geht um Männlichkeit, warum habe ich das nicht gesehen, ja? Body-Horror hat schon von vornherein, ohne sich selbst festzumachen oder zu definieren, immer schon mit diesen Geschlechtsgrenzen, also einerseits Geschlechtsidentität natürlich, aber auch mit dem Fluiden natürlich auch gearbeitet.
Ich will mal an diesem Monströsen auch bleiben. Also der Körper verwandelt sich und wird zu einem Körper, den wir nicht mehr als ja normativ menschlich zivilisiert erkennen können, sondern es gibt dann irgendeine Form von Monster. Das können Hybridwesen sein, wie in Animale, oder das kann sowas sein wie weibliche Gewalt oder Aggression, wie in Love Lies Bleeding. In The Substance ist es eben die Doppelgängerin und das Öffnen des Körpers eigentlich, aber wir sehen auch ein Monster. Aber woran machen wir das Monster eigentlich fest? Weil wir wissen ja, also auch als Zuschauerin, dass in diesem monströsen Körper ja sozusagen dieser menschliche Geist oder auch das menschliche Wesen an sich noch drinsteckt. Also wie können wir das Monster greifen sozusagen als Figur?
Also innerhalb des Body-Horrors ist es, also wir haben natürlich, wir müssen 90 Minuten in so einem Film füllen. Das heißt, Monster kann sich ja auch nicht plötzlich in dieser Szene schon verwandeln. Das ist ja ein Prozess, der wird super langsam gezeigt. Je langsamer, desto besser im Grunde auch, ja. Die Frage ist, ob uns das schon reicht, im Grunde auch bei der Fliege, nur dieses eine eklige Haar am Rücken zu spüren, ja. Also schon dieses erste Fliegenhaar, was, ich glaube, es ist während der Sexszene sogar, ne, was sie dann spürt oder kurz danach. Und da merkt man schon so als Zuschauer, und sie sticht sich daran, sie piekst sich daran und denkt, ah, Das ist schon das erste Anzeichen. Und Monster, Monstrare, Anzeigen in die Zukunft vorausweisen etwas, was wir noch nicht kennen, was sie sich erst in der Zukunft sozusagen offenbart im Grunde auch. Es zeigt sozusagen Vorausweisendes. Das ist sozusagen etymologisch immer schon da in diesen Monströsen. Und das ist das Interessante oder das Wichtige auch zu klassischen Monsterfilmen, sage ich mal, wo wir ein Monster schon von außen gegeben haben, ja, oder das Alien als Monster, was immer schon da ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende für mich an der Fliege und bei The Substance ist es dann natürlich ähnlich. Es ist wirklich dann erst das Monster, wenn es komplett verwandelt ist. Also meine Definition ist das Monster schlechthin dann wirklich, wenn wir es vor uns sehen und es das vollständig andere ist. Dass null Ähnlichkeit oder nur noch ein bisschen Ähnlichkeit zu dem eigentlichen Selbst oder dem eigentlichen menschlichen.
Ich glaube, das, was mich am Monster immer so interessiert, dass wir in den modernen Monsterfilmen neuerdings wieder Frankenstein, Neuverfilmung und so weiter, immer auch in Frage stellen, wer das Monster ist, wer das Monster erschaffen hat, woher es kommt. Und das Monster erstmal vor allen Dingen darunter leidet, dass es eine bestimmte Norm nicht erfüllt. Und dann können wir so den Bogen schlagen und sagen, dass ein Horror oder ein Body-Horror Normalität und Normative verhandelt.
Absolut.
Und damit ist es ein politisches Genre, was ich total abgefahren finde, was ich jetzt wirklich erst durch The Substance verstanden habe. Mich hat das vorher nie interessiert, so geisterbahnmäßig ein bisschen Gänsehaut zu haben. In The Substance hat es mich einfach berührt. Ich habe ganz viel auf mich projizieren können oder auf meine weibliche Körpererfahrung und dachte, also das hat man ja auch an den Rezensionen gemerkt, dass sich viele so schwer getan haben damit, so nach dem Motto, oh ja, wir haben es kapiert, sie hat Angst zu altern, warum muss man da 2 Stunden erzählen? Mm. Ja, warum? Mm. Weil sie das an ganz vielen drastischen Motiven durchspielt, was da eigentlich passiert und wo eigentlich die Definition von Monster sind und wo sind die Grenzen. Und wann ist sie monströs und wann nicht? Und wen definieren wir als Monster? Das wird da alles ständig verhandelt.
Ja.
Und das finde ich total aufregend. Also Body Horror als einen politischen Film zu verstehen, der uns immer erklärt, das ist normal, das ist unnormal. Und da ist Gender natürlich ein Riesenfeld einfach. Deswegen viele von euch, oder ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht ein Problem haben, da jetzt so einen schönen Body Horror Marathon zu machen. Aber mir hat es wirklich was gegeben, muss ich sagen. Auch die Sichtbarkeit davon, ne? Wir sind bei Monstrare, das mal sichtbar zu haben. Eine weibliche Körperlichkeit, die nicht ein Ekel auf den Male Gaze auswirkt, sondern wieder auf weibliches Publikum zurückreferiert. Und du guckst es an und denkst dir so, okay, jetzt mal ganz platt gesagt, vielleicht lasse ich mir doch nicht meinen Magen verkleinern und irgendeinen Schönheitseingriff machen, weil ich jetzt einmal das durchgespielt gesehen habe, wie krass eklig das sein kann oder so.
Und es befriedigt einerseits, man darf nicht vergessen, es ist und bleibt Unterhaltung, es ist sensationslos, es gibt immer schon, deswegen ist das Genre prädestiniert genau für solche Themen, weil es genau diese Sucht befriedigen will. Und wenn es klug gemacht ist, dann hat es genau diesen gesellschaftspolitischen kritischen Effekt, dass wir über unsere alltägliche Wahrnehmung einfach viel genauer nachdenken und uns viel genauer im Spiegel auf einmal betrachten. Also den Effekt hatte das auf jeden Fall für mich. Ich weiß nicht, ob es denselben Effekt auf die Hauptdarstellerin hatte, unsere Demi Moore, weil wenn ich die manchmal bei Instagram jetzt so sehe, das ist witzig, dass sozusagen sie als die Demi Moore und bist ja auch Demi Moore Spezialistin und wir tauschen uns ab und zu über die alten 80er, 90er Jahre Filme aus. Also dass die Drastik in ihrer realen Gestalt jetzt, das ist für mich wie Real Body Horror.
Ja, sie ist noch in Character, aussieht. So die ganze Zeit.
Ja, genau. Method Acting. Also wenn jemand was genau über Method Acting sehen will, dann genau, kann man dann das ist jetzt es beobachten.
Demi Moore. So, ich bin wirklich, nachdem der Film rauskam, habe ich gedacht, Alter, Demi Moore ist back. Ist das krass.
Und, ich habe mich auch gefreut.
Ich war nie ein richtiger Demi Moore-Fan, aber ich habe natürlich hier ein unmoralisches Angebot, die Akte Jane, eine Frage der Ehre. Man, es gibt so viele Filme, die ich einfach geliebt habe und Demi Moore war einfach immer da und jetzt ist sie zurück. Und dann dann hatte sie ein Interview gegeben fürs New York Times Magazine, stelle ich euch auch nochmal in die Shownotes, den Podcast, der ist super spannend, wo sie dann gefragt wird, wie das für sie war, also onscreen, dann sie ist 60, als sie den Film gedreht hat und man sieht halt alle, sie ist komplett nackt, like the whole time irgendwie und wird von allen Seiten auch ein bisschen male-gazy, Camera, Pan und so mäßig gefilmt und inszeniert und wie das so für sie war. Und dann sagte sie, ja, ja, nee, das war alles total entspannt, weil ich war ja die Hässliche in dem Film. Dann sagt sie, ich habe mein ganzes Leben lang immer den Love Interest gespielt und musste immer on point sein und immer das Gewicht haben und immer schön sein und immer die Brüste sind zu groß, die Brüste sind zu klein, die Haare sind zu lang, die Haare sind zu kurz, die Taille ist zu weit, die Taille ist zu dünn, die Beine sind zu also auch diese ständigen Wechsel von Schönheitsidealen und in dem Film konnte sie so sein, wie sie ist. Oh mein Gott, dann guckst du den Film und denkst dir so, die ist 60? Sag mal, willst du mich verarschen? Da sehe ich ja älter aus als die. Ja. So. Und dann hast du eben die junge Doppelgängerin Sue und sie wird gespielt von der Tochter von Annie McDowell, Margaret Crawley. Und da denkst du ja auch, sag mal, wo haben sie die denn ausgebuddelt? Was ist denn das für eine Elfe? Also geht's noch perfekter? Denn so ein starker Kontrast ist ja da gar nicht, weil, wie gesagt, die 60-jährige Demi Moore wahrscheinlich immer noch 7 Stunden am Tag trainiert. Und dann habe ich mir die Biografie, die sehr lesenswerte Biografie von Demi Moore geholt, die, glaube ich, Inside Out heißt.
Oh nein.
Ich muss nochmal nachgucken, stelle ich euch auch in die Show. Die war super, weil es ist so ein bisschen der ganze Hollywood-Gossip natürlich mit Bruce Willis und ihren FilmpartnerInnen. Und dann hat sie eben natürlich die Problematik gehabt von, ich will gar nicht fitnesssüchtig sagen, sondern die hat einfach trainiert bis zum Umfallen, hat dann aber super wenig gegessen, hatte eine Essstörung, eine Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Also die hat ihren Körper da komplett fertig gemacht. Die hat in dem Buch beschrieben, dass sie während ihrer Schwangerschaft auf Diät war. Sie hat dann während der Schwangerschaft den Vertrag für eine Frage der Ehre unterschrieben. Da spielt sie in Uniform. Und die Uniform war schon fertig. Das heißt, sie hatte dann Konfektionsgröße 34 und die konnte natürlich nicht geändert werden. Nein, nein, das wäre viel zu teuer. Das können wir wirklich nicht machen, Demi. Nee, da musst du dann gucken, dass du dann dein After-Baby-Body da wirklich da in die Uniform reinkriegst. So, ne?
Damn it.
Wie doof ist das? Also ich hätte es ja verstanden, wenn es Striptease gewesen wäre, dass man dann sagt, naja, Demi, mit deinem Babybäuchlein.
Stimmt, den Film hat sie ja auch gemacht.
Ja, ja, genau. Nee, das war aber davor und so. Und dann eine Frage der Ehre, wäre ja perfekt gewesen. Zieh doch einfach ein Jackett über und keiner merkt es. Sie hat ja nicht mal, da gab es so ein Techtelmechtel mit Tom Cruise, aber es war nicht ein Romance. Es gab keinen Sex und so weiter. Das war doch super. Selbst für den Film musste sie sich wieder ganz schnell runterhungern. Und dann die Akte Jane. Wir haben es alle gesehen, wie krass sie sich auch transformiert hat. Und sie wurde ja auch geschämt. Und Demi Moore beschreibt in dem Buch, sie wurde immer geschämt. Bei die Akte Jane war sie zu muskulös, bei Striptease war sie zu sexy, bei eine Frage der Ehre war
so
sie zu boschikos.
Der Film heißt Striptease, wie kann man dazu sexy
sein? Sie hat sich die Brüste machen lassen für Striptease und es war ja eh eine Provokation schon an sich. Mhm. Dann hat sie als erste Frau ihren Schwangerschaftsbauch auf der Vogue, glaube ich, gehabt. Sie hat so ein ganz ikonisches Porträtfoto machen lassen, die hochschwanger war. Auch dafür wurde sie geschämt und alle fanden es nicht angemessen und.
Und jetzt wird's gefeiert mit Beyoncé und Rihanna.
Sie war die Vorreiterin, so. Wer hätte es gedacht? Und ich finde, unter der Prämisse, irgendwie jetzt festzustellen, dass es heuchlerisch wäre, eine Demi Moore in einem Film wie The Substance zu besetzen, weil sie das selber lebt, was die Protagonistin eigentlich durchmacht, denke ich mir, hallo, habt ihr es überhaupt nicht kapiert? Das ist ganz normale Lebensrealität von Hollywood-Stars, von das, was wir on-screen irgendwie sehen wollen. Und ich finde, das ist eigentlich großartig, dass sie den Film gemacht hat. Man könnte es schon fast selbstironisch nennen auf eine Art, aber sie kommt da natürlich nicht raus. Natürlich nicht. Ich würde das auch gar nicht von ihr erwarten. So, jetzt haben wir den Demi Moore-Take gemacht. Und jetzt will ich nochmal an dieses Ding ran, das Innen und das Außen. Also was ich ganz auffällig fand nochmal, war das Thema, weil ich vorhin auch umgekrempelt gesagt habe, also Haut.
Ja.
Immer wenn Haut aufgeht oder sich entzündet oder sich verändert, die Farbe verändert oder die Struktur verändert, da kommt so ein fieser Bodyhorror rein, oder? Also Haut ist
ja
so ein
der
ganz
beste. Ja, Dermatologie. Szene. Die Haut ist das zentrale Organ, man darf es ja nicht vergessen, obwohl es nicht innen ist, sondern uns sozusagen, es beschützt unser Inneres. Es ist die letzte Grenze, die uns sozusagen noch von der Außenwelt trennt, aber sie auch mit ihr verbindet, Schweiß, Poren, ja. Und was mich immer interessiert hat, da habe ich mich noch gar nicht mit Body Horror auseinandergesetzt. Claudia Bentin ist eine super kluge Germanistin, Kulturwissenschaftlerin, forscht in Hamburg und hat über Kulturgeschichte der Haut geschrieben. Und sie ist ihm nachgegangen, wie unser Umgang mit Haut generell kulturgeschichtlich, anthropologisch eigentlich zu unserem Selbstbildnis führt. Also wie eigentlich über die Definition von dermatologischen Prozessen, also von Haut, dass es eigentlich eine Hülle ist, über die wir unser eigenes Ich definieren. Ja, also Ich gleich Haut. Und das heißt, alles, was du gerade angemerkt hast, also gerade bei der Transformation, wenn es um Fingernägel geht, ne, da fängt so. Aber auch ne, kleine Risse in der Haut. Auch natürlich psychosomatische Dinge. Wir kennen das, also kennen bestimmt viele Neurodermitis, Schuppenflechte. Mm. Also ganz viele Menschen haben das und jeder weiß, es ist zwischen Stress und Psyche, ja. Und die Haut zeigt aber alles. Die Haut, du kannst die Haut nicht verstecken. Du kannst dich natürlich operieren lassen, was auch immer, aber früher oder später hinter jedem kleinen Botox-Stich, kommt es, wird es das früher oder später raus. Kommt das Innere raus. Und das Schöne an der Hautfunktion ist, sie schützt uns, aber sie lässt natürlich auch, wenn sie, weil sie sozusagen so transparent auch ist, natürlich das Äußere rein, also Viren, Bakterien, alles mögliche Flüssigkeiten,
und
die wir aufnehmen.
Und sie drückt das Innere nach außen, ne? Talg.
Wir wissen es, Mitesser. Mm-hmm.
Ja, ich hatte eine ganz schlimme Phase, als ich jung war.
Weißt du, was ich so fies finde? Ach. Weil ich habe auch so ein Thema mit Haut bei Stress. Also zum Beispiel während Corona, ich habe so ein Ekzem bekommen, so um den Mund rum. Mhm. Und dann hat man halt sowas und guckt sich an und denkt, das ist halt eklig. Und dabei sagt mein Körper oder zeigt mein Körper einfach nur, Susi, die hat gerade Probleme. Sagen wir es mal so. Und ich schäme mich dann dafür. Und wenn wir das jetzt in einem Body-Horror weiterführen, wie bei Die Fliege, Seth Brundle, wo es ja auch mit Pickel anfängt, irgendwie komische Haare. Und es geht aber in dieses Monströse über, dann könnte man ja auch zurückspiegeln und sagen, dieses Ekzem um meinen Mund war halt auch schon ein monströses Zeichen oder Auswuchs, yeah. Weil das ist halt nicht normal und das ist nicht schön und das ist nicht ästhetisch. Aber das ist ja total fies.
Genau, und normalerweise müsste man dann sagen, ich muss was dagegen tun.
Na klar, ne? Was also, ich mir da alles aufgeschmiert habe.
Ja, also man will es auch wieder verstecken. Ja? Ja. Aber diese sich verstecken, und das macht ja unsere Fliege ja dann auch, ne? Die eine ganze Zeit lang ist die Transformation, behält dieser Körper das mehr oder weniger für sich, will es gar nicht zeigen, ja? Ja, bis es dann doch Kontakt braucht zur Außenwelt und darüber irgendwie reden will. Ja, aber im Grunde, gerade dein Beispiel ist eigentlich perfekt. Sobald wir sehen, okay, da kommt jetzt was raus, ich fühle mich da gar nicht wohl mit, ich will es verstecken, es soll wieder nach innen zurückgehen. Ja, das heißt also, man hat dann auf einmal diese Angst, ja, und die Frage ist, ist es wirklich die Angst, weil man das selbst nicht sehen will oder weil man Angst hat, von den anderen so gesehen zu werden? Und das ist ja meistens eher immer das Weitere, ne? Also dass sozusagen die anderen diesen hässlichen Makel, ne? Man sagt ja, der Makel, ja.
So, und dann habe ich gestern noch so weiter rumgekaut an dem Inneren, was nach außen kommt. Ne? Also das finde ich ja wirklich super, die Haut als Transmitter sozusagen von inneren Zuständen eigentlich schon fast. Mhm. Weil wir können ja auch sagen, dass der Stoffwechsel beeinflusst ist durch unsere Psyche und so weiter und das dringt nach außen so. Und dann wird's zum Zeichen. So, und was ist jetzt dieses Innere? Wir haben natürlich, was ich gerade schon unterschieden habe, die inneren Körperprozesse und wir haben die inneren geistigen Prozesse. Und dann habe ich mir auch so, weißt du, wegen dem Corona-Beispiel noch so überlegt, was ist in unserem Inneren, was wir auf keinen Fall nach außen zeigen wollen? Also es gibt sowas wie ein Geheimnis, könnte man sagen. Ja. Es gibt Angst und Ekel und es gibt aber auch Sehnsüchte. Das wären so meine drei Kategorien, wo ich sagen würde, das sind alles Dinge, die in meinem Inneren vorgehen, die nach außen kommen könnten. Und wo ich dann Angst hätte, und warum habe ich Angst, dass Leute es sehen? Weil sie mich dann abstoßend finden könnten.
So ist es.
Na? Nur bei diesem Ekzem zum Beispiel ist es ja so, hatte ich ja einfach nur Angst, dass Leute mich ablehnen, weil sie
weil du ansteckend sein könntest.
Ja, stimmt.
Oh fällt mir gerade ein, oder?
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, auch dieses Krankheit. Das Infektiöse, ne? Das Ansteckende. Das heißt, im Grunde ist, sobald dieses erste Zeichen des Inneren nach außen dringt über die Haut, ist es natürlich auch schon Warnsignal. Bitte nicht anfassen. Mhm. Ja. Outbreak.
Jetzt kommen wir mal zur Sehnsucht. Du hast es ja schon angeteasert in Die Fliege. haben wir eine Männlichkeitserzählung. Wir hauen das jetzt einfach mal so raus, die These. Guckt euch den an, den Film. Und wenn ihr den mit der Genderbrille guckt, werdet ihr die ganze Zeit Hinweise auf Männlichkeit finden. Mhm. Weil in dem Moment, wo er sich verwandelt, wird er vom Nerd-Guy, wir sind in den 80er Jahren, wir haben ein neues Männlichkeitsbild durch Technologisierung und neue Berufsfelder, wird er vom Nerd-Guy zum tierischen
Superlover.
Superlover. Mhm. Also er wird erst horny, dann wird er aggressiv, er wird so super sportlich, fit und könnte so Bäume ausreißen, so agil. Also du siehst so die ganze Zeit an dieser Transformation der Fliege, er findet das auch geil. Das macht ihn jetzt nicht irgendwie nervös oder so, dass er jetzt sexsüchtig geworden ist über Nacht.
Sie kann auch schon nicht mehr, ja? Wie, nochmal? Lass mich doch mal kurz mal ausruhen. Nein, wir machen jetzt weiter.
Und er sagt dann noch in dem Restaurant, ich bin finally the real me. Ich habe endlich zu mir selber gefunden. Er hat die ganze Zeit gegen seine Natur gelebt und war der Nerd-Guy in seinem Labor. Niemand hat ihn beachtet, er war ganz alleine. Und plötzlich hat er endlich was an sich gefunden, wo er denkt, ach so, ja, jetzt, das ist meine innere Stärke. Und da sehen wir eine ganz starke Sehnsucht nach einem Männlichkeitsbild, was in den 80er Jahren sich langsam aufweicht und sich austauscht über zum Beispiel intellektuelle Softboys. Kurze Zeit später wird dann Metro kommen. Wir wissen alle, wir haben alle die Beckham-Doku geguckt. Also, dann wird's Zeit, meine Liebe. Also, das Männlichkeitsbild verändert sich und für Männer entsteht ein Konflikt, weil, was ist denn nun? Also, ich dachte, ich soll stark sein und jetzt soll ich auf einmal ein gefügsamer Bürokörper werden und sowas wirkt dann ausgleichend, so ein Film, weil die Männlichkeitserzählung ja am Ende scheitert. Also, die Fliege überlebt nicht und wir lernen, ach, Seth Brundle, der war doch eigentlich auch cool, so wie er war. Und der braucht den ganzen Schmuh mit der Männlichkeit da nicht. Da haben wir eine ganz krasse Sehnsucht. Wenn ich das jetzt auf Weiblichkeitserzählungen beziehe, dann sehe ich da ganz doll den Aspekt der Selbstregulation und der Kontrolle. Also das vielleicht eine Sehnsucht, und das sehen wir auch in The Substance, von weiblichen Körperrealitäten sein könnte, Kontrolle aufzugeben und Selbstregulation aufzugeben, in den Exzess zu gehen.
Da stimme ich dir zu. Und die Frage ist halt Selbstdisziplinierung. Michel Foucault, französischer Philosoph.
Ja, siehst du, jetzt kommt der Doktortitel.
Nein, müssen wir ganz drüber wild sprechen.
Ja, ich find's geil.
Ist auch schon länger her, dass ich mich mit ihm so intensiv auseinandergesetzt habe. Aber diese Selbstdisziplinierungstechniken, ja, die es schon eigentlich bei unseren alten Griechen, ja, antike Philosophen und so weiter, die Gymnastik, die neue Männlichkeit, die damals schon den jungen Körper trainiert hat und so weiter. Also es gibt diese Kontrolle natürlich auch, wir haben uns ja über Männlichkeit und Bodybuilding und so weiter unterhalten auch. Bei Frauen ist es natürlich dann nochmal, wenn wir zu The Substance konkret übergehen, auch nochmal so eine Art von, wie könnte man das sagen, diese Hyper-Selbstkontrolle und Selbstdisziplinierung führt dann irgendwann zu diesem Hass. Die Frage ist Hass wirklich auf das eigene Selbst oder halt auf diese Kontrolle? Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was dann dieses Loslassen, vor allem in der Fressszene, wo beide Körper sich aneinander eigentlich rächen wollen, das zeigt dann diesen, ich verliere jetzt die Kontrolle, scheiß auf die Diät. Mhm. Ja? Ich koche jetzt so viel, ich fresse alles in mir, alle Burger, alle Hähnchen, alles, was ich finden kann, stopfe ich in mich hinein, um zu platzen. Am besten. Ja, auch wieder um so eine Entgrenzung. Also diese Fressszene ist wirklich so eine absolute Entgrenzungsszene, die dann auch nochmal potenziert wird, wenn wir dann die junge Sue sehen, die dann tanzt und dann sieht man diesen Hühnerknochen, der aus dieser Arschbacke raus will. Mhm. Ja.
Finde ich jetzt auch nochmal einen wichtigen Begriff, den ich jetzt nochmal unterstreichen wollte, weil Entgrenzung und Exzess, wenn eine Grenze irgendwie aufgeht oder was reinlässt oder so, es kann beängstigend sein und kann eine Bedrohung sein, aber es kann eben auch befreiend sein. Und das wollte ich einfach nochmal rausstellen für The Substance, weil genau was du sagst, wir haben beides. Wir haben so einen ganz starken Selbsthass und eine Entfremdung mit dem eigenen Körper und wir haben dann aber eben auch entgrenzte, extrem frei agierende weibliche Körperlichkeit, die wir dann onscreen sehen, die wir eigentlich fast nie sehen und die auch ein bisschen beängstigend ist an sich, aber auch ein bisschen witzig und die einfach Genderstereotype durchbricht. So, ein Punkt habe ich noch zu Innen- und Außen, Körper und Psyche, weil du hast ja schon ganz zaghaft Foucault erwähnt. Mir ist so, als hätte ich mal auch irgendwie im Grundstudium von so einer Dichotomie Körper und Psyche Vernunft und das animalische Natur und Kultur. Ja, genau, genau. Der Trieb und die Vernunft. Könnte es auch sein, dass im Body-Horror eigentlich so eine aufklärerische Idee von überhaupt Vernunft verhandelt wird?
Absolut. Und da ist schon wieder The Fly das beste Beispiel, weil sobald er die Fliege isst, da ist nicht mehr sozusagen der Wissenschaftler, und er isst die Fliege, er denkt wie eine Fliege, dass er dann von der Rationalität des Menschlichen, das, also
wird alles... Ja, aber er denkt auch noch wie ein Mensch teilweise.
Bis er dann, er sagt dann irgendwie, endlich habe ich das Wesen der Fliege verstanden, oder sogar eine Politik oder das Parlament der Fliegen.
Insekten haben keine Politik.
Ja.
Das Gesetz des Stärkeren.
So ist es. Und das ist der Punkt sozusagen, wo dann klar ist, okay, die Grenze ist wieder gezogen, es gibt nicht mehr dieses Fluide, scheiß auf den menschlichen Körper, was ich mal war, ich bin jetzt dieses Insekt.
Ja, ich nehme mir, was ich will. Ja. Und was will er? Die Frau.
Sehr schön. Und ich habe jetzt aber noch einen Punkt, und zwar der Körper per se als animalische Gegenform zu unserem zivilisatorischen, vernünftigen Ich als etwas Abstoßendes. Ja. Also Körper als Natur, was wir nicht verstehen und was irgendwie immer eklig ist. Und weißt du warum? Weil wir es nicht kontrollieren können. Also die Frage ist, ob wir den Geist kontrollieren können. Das ist sozusagen die Aufklärung. Ich würde sagen, nein, weil sonst gäbe sowas wie Neurodermitis nicht oder so. Weißt du, was ich meine?
Und was hat der Mensch erfunden? Die Mode.
Ich dachte, die Psychotherapie.
Nee. Also, das kann ich dazu sagen. Vor der Psychotherapie gab es die Mode. Perücken. Dann also das Pudern.
Die Maske.
Parfüm. Kleider, die Überformen, die eine ganz andere Körperform produzieren. Mode ist im Grunde jetzt, also es fällt mir jetzt einfach nur ein, weil du das so schön alles aneinandergereiht hast. Im Grunde ist das ja diese unheimlich gute Kontrolle von allem, also sowohl Verstecken als auch...
Verstecken vom Körper, da haben wir es wieder.
Ja.
Genau.
Ja.
Weil ich hatte dann gestern, war ich in der Sauna, und da habe ich gedacht, wir können ja eigentlich gar nichts kontrollieren an dem Körper. Also, weil eigentlich habe ich mich so vorbereitet auf so einen schönen Rant auf Schönheitschirurgie und wie kacke das alles ist. Aber ich habe gedacht, ach lustig, ich kann das Wachstum meiner Haare nicht kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, ob ich schwitze oder friere. Ich kann Speichelfluss nicht kontrollieren. Ich kann meine Menstruation nicht kontrollieren. Ich kann meinen Ohrenschmalz nicht kontrollieren. Und wenn ich jetzt weitermache und weiter, sind das alles nur eklige Sachen. Mir fällt nicht eine Sache ein. Fußnägel. Ich habe ein Fußnägel-Problem. Die müssen so kurz sein, dass man schon das Blut sieht, weil ich immer Angst habe, dass sie abknicken. Weiß ich auch nicht. Oder altern. Falten. So, also es sind alles eklige Sachen. So, sag mir eine gute Sache am Körper, wo man sagt, das finde ich richtig schön, also vielleicht die Haut von meinem Kind zu berühren.
Oh,
so, oder?
Ja, Babyhaut. Babyhaut.
Die Babyhaut, genau, aber die ist noch frisch, die ist halt noch richtig unverbraucht. Und dann irgendwann bist du halt Old Spice. Und da habe ich gedacht, Körper ist ja, es ist wirklich, was du vorhin meintest, es ist wie ein Gefängnis, die ganze Zeit passiert was, der produziert die ganze Zeit. Und was haben wir noch? Wir haben ja noch Verdauung, wir haben den Herzschlag, die Atmung. Nichts davon können wir wirklich kontrollieren, außer wenn wir sagen, wir verweigern das Essen. Aber selbst dann können wir nicht kontrollieren, was der Körper dann verdaut. Da kommen wir auch noch zu bei The Substance. So, Patricia, jetzt machen wir einen Punkt und müssen in die Filmanalyse kommen. Vorher muss ich euch trotzdem noch bitten, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Das hier ist ein Indie-Podcast. Ich mache hier alles selber, von der Themenfindung, Gästeakquise, Recherche, Produktion, Distribution, und ich trage auch alle Kosten alleine. Wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann könnt ihr eine Mitgliedschaft bei Steady abschließen. Das fängt bei 3 € im Monat an. Das geht monatlich oder jährlich und ist jederzeit kündbar. Einen riesengroßen Dank an alle meine Mitglieder, die schon da sind. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und ihr sorgt dafür, dass unabhängige feministische Medien existieren können. Danke, danke, danke. Auf Steady findet ihr außerdem meinen Newsletter. Dort teile ich mit euch feministische Bücher, Serien, Filme, Dokus, Podcasts, alles, was ich hier im Podcast gar nicht unterkriege. Den Newsletter gibt's kostenlos und auch ohne Mitgliedschaft auf Steady, und alle Links wie immer in den Shownotes. Und jetzt gehen wir mal rein. The Substance ist ja jetzt schon 1,5 Jahre alt, trotzdem mal ganz kurzer Abriss. Elizabeth Sparkle, 50-jähriges Hollywood-Sternchen, hat eine Aerobic-Show im Frühstücksfernsehen und wird eigentlich Punkt 50. Geburtstag dann abgesetzt von ihrem ekligen Produzenten. Sie bekommt durch einen Zufall diese Substance angeboten. Und was passiert dann? Aus ihrem Rücken kommt ein neuer Körper, ein besserer Körper, ein jüngerer Körper. Und zwar Sue wird geboren, könnte man sagen. Wir werden gleich noch über die Muttertrope sprechen. Und Sue und Elizabeth haben jetzt jeweils eine Woche Zeit. Es ist ein bisschen wie Aschenputtel, ne? Bis zum Glockenschlag um 12 Uhr, dann verwandelst du dich wieder in einen Kürbis. Sie müssen also immer eine Woche schlafen und wechseln sich dann immer ab. Und sie sind abhängig voneinander. Sue nimmt eine Art Flüssigkeit aus dem Körper von Elizabeth. Können wir die benennen, die Flüssigkeit? Also mein Mann hat das irgendwie Knochenmark genannt, aber es ist nicht näher definiert. Sie steckt so eine Spritze in die Wirbelsäule, zieht eine Flüssigkeit raus und injiziert sich das. Und das ist dann sozusagen ihr Jungbrunnen und sie erneuert sich davon. Und Sue übertreibt es dann ein bisschen sehr. Elizabeth wacht auf und weil Sue scheinbar monatelang sich von ihr ernährt hat, ist sie zu einer grotesken Greisin geworden. Sieht ein bisschen aus wie Dobby. Und die beiden Frauen bekriegen sich dann schon fast. Sie streiten um ihre Existenz bis zum Grand Finale, wo Sue, also ich spoiler hier alles, tut mir leid, aber anders können wir das hier nicht verhandeln. Sue tötet am Ende dann die vergreiste Elizabeth und merkt dann, fuck, das war ja eigentlich meine Lebensgrundlage, denn ohne ihr Knochenmark, da kann sie nicht überleben. Und dann geht's bergab, weil sie soll eigentlich die Neujahrsshow moderieren in so einem Prinzessinnen-Glitzerkleid. Und was passiert? Sie verfällt einfach innerhalb kürzester Zeit. Dann kommen halt die Horrorszenen, die Fingernägel fallen raus, ihre Zähne fallen raus, ihr Körper verfällt. Und was macht sie in ihrer Not? Sie denkt sich, okay, ich muss mich erneuern. Ich muss die Substance nehmen und gebiert auch einen neuen Körper. Allerdings ist das ein Monster. Es ist eine Art Fleischklumpen aus, also in der Kapitelüberschrift steht Monsters Eliza Sue, ne? Also wir sehen Demi Moores Gesicht am Rücken, wie nach einem schlechten Lifting angebappt. Wir haben noch Züge auch von Sue. Es gibt Brüste, die an den unmöglichsten Stellen des Körpers angepfropft sind. Und was ist eigentlich so monströs an dem Monster? Es ist einfach unproportioniert und verklumpt und der Arm steckt nach hinten ab und es gibt keinen Hals, es gibt keine Ohren, es ist unförmig.
Klumpen beschreibt es am besten. Fleischklumpen.
Fleischklumpen. So, und dann gibt's noch das Grand Finale mit einer Splatter-Szene. Und genau, es geht schlecht aus, kann man schon mal sagen. Was ich gerne mit dir als erstes besprechen möchte, ist das Doppelgängermotiv. Also das war ja nun sehr auffällig. Wir haben erst eine Frau, dann haben wir zwei Frauen. Diese zwei Frauen bekriegen sich. Ich fand das eine richtig tolle Idee, weil man irgendwie nicht dahinter kommt, warum schaden sich diese beiden Frauen eigentlich so? Warum hätte das jetzt kein Happy End werden können? Es wird ganz oft in dem Film gesagt, remember, you are the same person. There is no she, you are the same person. Das wird uns ganz oft gesagt, also so ständig in dem Film. Als ich den das erste Mal geguckt habe, habe ich noch gedacht, das geht an Elizabeth, weil ihr wird das ja immer gesagt, weil sie sagt so, ich will das stoppen. Und dann sagt der Typ, der Dienstleister am Telefon, remember, you are the same person. Jetzt beim zweiten Mal gucken, habe ich gedacht, nee, das ist gar nicht an Elizabeth gerichtet, das ist an die ZuschauerInnen gerichtet. Mhm. Wir müssen uns die ganze Zeit wieder daran erinnern,
ah, sehr gut,
es ist dieselbe
ja.
Person, weil wir sehen ja zwei. Es ist so ganz schwer, weißt du, so dissoziativ zu kapieren. Es gibt nicht zwei Personen dort. Es ist nur eine. Alles, was Sue macht, ist Elizabeth. Und alles, was Elizabeth macht, ist auch Sue. Deswegen können sie nicht anders, als sich zu hassen, weil Elizabeth sich halt selbst
hasst. So ist es. Eine Sache, die mir sozusagen, jetzt kommt noch mal so ein bisschen Philosophie, aber es ist vielleicht ganz wichtig, weil ich habe schon von Anfang an bei The Substance daran denken müssen. Also es geht natürlich um die Droge, um das Medikament, was auch immer, um diese was da eingenommen wird, damit sie sich dann natürlich teilt. Aber die Substanz, philosophisch, das ist ja das Interessante, das ist das Wesen eines Dings, was sich nie ändert, was sich selbst immer gleich bleibt. Das heißt, die Eigenschaften, die Merkmale an einem Körper, die können sich verändern, ja. Aber die Substanz bleibt sich selbst immer gleich.
Das Wesenhafte, ja, sozusagen.
Das Wesenhafte, das Ding an sich, Kant und so, ja. Also, weil gerade dieses you are the same person, ja, also ja, das Wesen von euch, ihr beide seid eins, auch wenn eure Eigenschaften komplett, also sich ändern können und variabel werden und das können wir alles anpassen, genauso wie alle Medical Enhancement Surgery, was ja, auch immer, ja. Die Akzidenzien kannst du ändern, wie du willst. Mode, alles, kannst du alles machen, wie du willst, aber die Substanz selbst, also das Wesen, das bleibt unveränderlich, ja. Und vielleicht ist das auch nochmal deswegen so witzig, das mit dem Doppelgängermotiv zu kreuzen. Wie kann sich denn eine Substanz überhaupt teilen?
Ja. Ich würde ja auch sagen, also ich hatte letztes Jahr das Buch von Naomi Klein gelesen, Doppelgänger. Ich fand's hervorragend, weil sie geht halt durch die Bildtradition des Doppelgängers und plötzlich kommt es auch überall auf. Ja, wir hatten Mickey 17 und Severance und so weiter. Das Doppelgängermotiv trendet irgendwie. Insofern ist es sehr, sehr erhellend, das zu lesen. Und ihre These ist, wir haben eigentlich alle einen Doppelgänger oder eine Doppelgängerin. Und ich musste auch so ein bisschen nochmal daran denken, das habe ich auch erst nach The Substance gelesen, 8 Bites, 8 Bissen von Carmen Maria Machado. Sie ist US-amerikanische Schriftstellerin, ne? Mhm. Und in 8 Bissen ist es so, dass eine Frau ihren Magen verkleinern lässt und dann immer nur noch so 8 Häppchen nimmt und dann halt satt ist und stark abnimmt. Und ihr größter Wunsch ist abzunehmen. Und sie wird dann, das geht auch in Body Horror, sie wird dann von so einem Golem verfolgt, was quasi das Fett an ihrem Körper als Figur kommt zu ihr zurück und lebt mit ihr und sie wird das nicht los, diesen Fettbatzen, der dann da auf einmal auftaucht und das ist ihr Fettdoppelgänger einfach, das Fett, was sie gehasst hat, was sie loswerden wollte, aber es ist immer da, weißt du, weil da immer die Angst ist, fett zu sein. Also so verstehe ich die Geschichte. Du kannst...
Das Verdrängte kehrt wieder.
Genau, genau, das Unbewusste. Oh, wir sind heute so...
Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Schlag auf Schlag, sage ich nur.
Und bei Elizabeth und Sue sehe ich das auch so, dass dieser ständige Selbsthass ist der ewig währende Begleiter von Elizabeth und auch von Sue. Für mich war das Wesen, was Elizabeth in sich trägt, vielleicht das Monster, was sie in sich trägt, der Selbsthass. Oder sie hat Angst, wenn sie ihr wahres Ich zeigt, dass sie gehasst wird. Also sie ist schon entfremdet mit ihrem Körper, bevor sie ja, die Substance sozusagen so ist nimmt, ist sie schon 2 Körper. Sie ja, ist immer der Hollywood-Star, die Persona, die bewundert und geliebt wird und immer die kleine hässliche Doppelgängerin, die in ihr drin steckt, mhm, vor der sie immer Angst hat, dass sie rauskommt.
Ich hatte eben in der Vorbereitung, hatten wir uns kurz darüber unterhalten, dass ich dann immer an diese Matroschka-Püppchen denken muss, ja, die kleinen Puppen, die ineinander geschachtelt sind. Und da kann man sich auch fragen, ist da vielleicht noch hinter der Sue noch eine andere, auch die Sue wird vielleicht irgendwann mal wieder eine andere Sue brauchen.
Aber sie sind alle gleich an
sie sind,
sich, ne?
Ja, genau.
Remember, you are the same person. Sie hat also gar nicht die Möglichkeit aus diesem Wertegerüst.
Ja, es ist eine Wiederholung ohne Differenz.
Genau, es ist einfach so, nur eine Schleife, ja, die da gedreht
so ist
wird.
Es.
Und jetzt wollte ich noch mal von dir wissen, sind wir da schon im Bodyhorror? Also fandst du es gruselig, dass wir hier ein Doppelgängermotiv haben? Weil es kann
nein,
ja durchaus gruselig
nein,
sein.
Nein, nein, ich fand das Doppelgängermotiv nie wirklich.
Genau.
Dr. Jekyll, Mr. Hyde, wir haben das in der deutschen Romantik ja auch. Also auch ja, selbst mir als Literaturwissenschaftlerin, also ich habe mich jetzt nicht wirklich tiefsinnig mit dem Doppelgängermotiv beschäftigt. Also obwohl es zur Schauerliteratur auch natürlich irgendwie gehört, fand ich es überhaupt nicht gruselig. Ich fand es auch im Film nicht gruselig. Ich fand es erst wirklich dann spannend, sobald die Transformation anfängt. Also der Hexenfinger, dein Hexenfinger. Du hast so oft über diesen Hexenfinger einfach gesprochen. Und das ist der wichtigste Moment im Film, ja.
Ich muss noch mal kurz erklären. Also als Sue sozusagen ihren ersten Zyklus hat, da verlängert sie, glaube ich, so um 1 Stunde, sage ich mal. Sie will Sex haben und dann Elizabeth liegt da schlafend und ihr Food Package ist schon aufgebraucht. Und Sue denkt sich, aber komm, die 1 Stunde, das macht jetzt nichts, bevor die switchen. Und Elizabeth wacht auf und ein Zeigefinger von ihr, meine Freundin, mit der ich es geguckt habe, hat Hexenfinger gesagt, ist gelb, verkrumpelt, alt, ganz, ganz verknöchert. Und meine Freundin und ich, wir haben geschrien in dem Moment. Also man muss sagen, davor war ja schon die Geburtsszene aus dem Rücken, da war schon Blut, da wurde schon der Rücken zusammengenäht, da haben wir schon ganz viel Haut gesehen und so weiter. Da klar, da bin ich so ein bisschen. Aber der Hexenfinger, da waren wir so, nein, oh mein Gott,
Da war richtig Hysterie schon bei uns.
Erstmal, weil der Makel, es ist so schlimm, wenn alles ist picobello und dann hast du einen Makel und dann scheiße, ich bin doch eigentlich schön und was mache ich jetzt mit diesem scheiß Makel? Und weil es so drastisch war, gerade innerhalb dieser schönen Demi Moore.
So ist es.
Also so einen gelben Fingernagel und das wird ja dann immer, immer schlimmer, aber dieser Hexenfinger, ja, du hast absolut recht, das war so schlimm, weil es noch so nah drin ist.
Das
ist
da ist der nicht, Unterschied noch am größten.
Ja.
Bei dem Fleischklumpen ist alles scheißegal.
Ja, das sind schon, das ist genau.
Alles nur noch Suncoast, Deformation, ja. Aber in dem Moment ist der Unterschied so groß und das Problem ist ja auch, du weißt ja nicht, was passiert noch? Das Zeichen ist schon da. Und dieser eine kleine Makel an diesem wunderschönen, perfekten Körper, das ist der Psychoterror-Horror. Dann wurde es tatsächlich spannend. Und das ist sozusagen dann der Auftakt. Also da würde ich sagen, da fängt das klassische Body-Horror-Transformationsspektakel statt vom Bekannten ins Unbekannte. Da fängt es auch an, du meintest eben, wir haben eben über Kontrolle gesprochen. Da weiß sie nun, okay, hier gerät was außer Kontrolle.
Naja, und genau, aber das ist ja der Knackpunkt. Sie ruft ja dann da an bei dem Hersteller und sagt so, mach es rückgängig. Mhm. Das soll rückgängig werden. Das war ein kleiner Fehler. Upsi. Nee, es geht nicht rückgängig. What is done und wollen sie aufhören, dann müssen sie halt Bescheid sagen, aber sie kann nicht aufhören, weil sie eine Person ist. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie dieses Altern über sie hereinbricht, was sie ja ihr ganzes Leben versucht hat zu konservieren und aufzuhalten, auch wie die echte Demi Moore eben, und plötzlich passiert es dann ganz, ganz schnell, wie in dem Bildnis von Dorian Gray, also dieser alte Doppelgänger, den wir ja da auch noch haben, der hinter dieser ganzen Botox-Fassade ist, der bricht dann durch, mehr oder weniger. Und da könnte man ja auch sagen, auch ein bisschen kitschig, aber das Altern kann man nun mal nicht aufhalten. Weißt du, was ich meine? Also wir reden jetzt in einer Plot-Logik darüber, warum hat sie nicht gestoppt und. Aber wir wissen ja auch, dass sich das Alter in dem Sinne nicht aufhalten lässt.
Apropos, ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass es im Moment eine ganz neue Tradition von Aging-Body-Horror-Filmen gibt. Also alte Leute, die diese Body-Horror-Transformation durchmachen. Also die per se schon als von der Gesellschaft schon fast nicht brauchbar, ja?
Ja.
Und die dann zu sich monströsen, alternden Menschen verwandeln, was auch natürlich ganz interessant ist. Also und ich glaube, das hat
aber der alte Mensch schon an sich wie ein Monster.
So ist es, genau. Und das wird dann sozusagen noch überdramatisiert mit den Elementen des Body Horrors, ja. Und deswegen ist es interessant, dass The Substance das im Grunde auch, man könnte sagen, ausgelöst hat, dass die Alterungsthematik nochmal, also der 70, 80-jährigen Großeltern, die auf einmal in dieses Body Horror Genre mit reinkommen und ganz neu gesellschaftspolitisch jetzt auch verhandelt wird. Gebrechlichkeit, Vulnerabilität. Und so weiter, ja.
Ja, klar, wir leben in einer alternden Gesellschaft.
So ist es.
Oh mein Gott.
Ja, und bei den Spaniern ist es ein ganz großes Thema gerade. Da gibt es ganz viel in diesem Bereich.
So, und jetzt haben wir Elizabeth, die jetzt langsam in so einen Greiskörper rüberkommt und die Kontrolle verliert. Und eine Sue, die total rücksichtslos mit dem Körper von Elizabeth, / ihrem eigenen Körper, umgeht und sie aussaugt. / ausbeutet und wir eigentlich Sue als unsympathisch erstmal wahrnehmen. Also wir haben dann Mitleid mit Elizabeth als Protagonistin, die sich mehr und mehr grotesk entwickelt zu so einem, es tut mir so leid, dass ich sagen, wirklich alten Menschen. Es sieht so schlimm an, wenn ich das sage. Ja, sie sieht halt gruselig aus, so wie alte Menschen so in unserer Kulturtradition so konnotiert sind. Die Hexe und, weißt du, wie die Hexe in Robin Hood mit Kevin Costner.
Ja, so ist es.
So, also wir haben Angst vor alten Menschen. Warum eigentlich? Wir könnten ja auch sagen, das ist ja Wahnsinn, dass sie so alt geworden sind. Toll oder so. Nee. Aber das ist, weiß ich nicht, ist jetzt zu groß für mich. Auf jeden Fall wird sie zu dieser Greisin. Und das Monster an der Stelle ist ja erstmal Sue, die das einfach übertreibt.
Ja.
Also
Verschwendung, pure Verschwendung.
Genau, das ist erstmal nicht weiblich. Das ist irgendwie auch gar nicht sozial. Und es ist eine Art von Missbrauch an dem anderen leblosen, schlafenden Körper da, wo man sagt, das ist aber nicht in Ordnung. Und ich denke mir so, ja, aber irgendwie war sie doch auch total bemitleidenswert, weil sie hat zwar an Elizabeths Raubbau betrieben, aber dann gibt's die Hühnerknochenszene. Sie hat dann diese Aufnahme, diese Szene, also Sue macht dann so ein Fresh-Up von diesem Aerobic-TV-Show Sie hat dann so einen aufregenden Body an, ist da halb nackt und schwingt ihre Hüften. Und die Regisseurin, das wurde auch viel kritisiert, filmt es wirklich aus einem Male Gaze. Also der Körper wird fragmentiert abgefilmt. Wir sind ganz nah dran. Wir sind wirklich so schon in ihrer Muschiritze mehr oder weniger. Also der Arsch von hinten und also schon auch ein bisschen pornografisch fast.
Ja,
also
penetrierend, lustvoll, die Kamera, total genau. Die Penetration.
Und dann wird es aber durchbrochen, weil dann kommt so ein kleiner Body-Horror-Moment rein. Irgendwas ist da. Sie macht so einen Schwung nach vorne und auf einmal kommt da sowas aus ihrer Haut, so, weiß ich nicht, als ob da was lebt unter der Haut. Und dann zieht die sich so einen Hühnerknochen aus dem Bauchnabel. Ja. Natürlich super eklig. Aus dem Bauchnabel. Ich finde, Bauchnabel ist die vulnerabelste Stelle irgendwie des ganzen Körpers. Tut mir leid. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo da dieser komische Hühnerknochen da an ihrem Körper rummeandert, bricht sie ab und irgendwie der Regisseur sagt, stopp, irgendwas, was das Komisches. Und dann sehen wir so die Nahaufnahmen und Zu denkt sich so, wenn die jetzt sehen, dass da was ist. Und ich meine, jetzt kann man sagen, Drastik, Body Horror, Hühnerknochen, eklig. Aber ganz ehrlich, wenn du halbnackt irgendwo stehst und du hast so einen Body, der fast gar nichts bedeckt und du schwingst das Bein hoch und...
Oh nein, wir haben ein Schamhaar gesehen, schnell rausschneiden.
Das meine ich. Da kann ja alles verrutschen. Ja, du kannst Arschfristhose haben oder die Schamlippe, die kann da aus Versehen mal rausgucken. Oder da ist ein Pickel an irgendeiner Stelle. Das heißt, diese Kontrolle über die gesamte Hautoberfläche in dem Moment zu behalten, das ist ja eigentlich der Horror in der Szene.
Das ist eigentlich wie der Hexenfinger von Elizabeth. Ist das diese Hühnerkeule, die da irgendwie aus der Haut raus, aus dem Bauchnabel, wie auch immer. Also beide Körper machen dieselbe Erfahrung, nämlich die Angst vor diesem, was auf einmal heraus will, vor dem Makel. Dieser Makel, der auf einmal
so ist.
Und das Interessante an dieser Szene ist, wie du gesagt hast, die Kameraarbeit, grandios gemacht, also der Male Gaze, also die Kamera gleich Penis, der Penis bohrt sich sozusagen in diese Haut rein, ja. Und es ist eigentlich super anstrengend mit anzusehen.
Ja, ist unangenehm.
Ja. Meinem Freund hat's gefallen.
Genau. Ich habe viele Rezensionen gelesen, in denen das kritisiert wurde, dass die Regisseurin eben eine Male Gaze Kamera anwendet und ob das ein angemessenes Mittel ist für eine feministische Bildsprache sozusagen.
Ja, sie zitiert es ja. Für mich ist die ganze Kameraarbeit ein absolutes Zitat auf Pornofilme, auf Aerobic-Filme, auf
Horror, genau. Bei The Substance weiß ich nicht, ob ich jetzt so ein bisschen quasi heuchlerisch daherkomme, weil ich würde das an der Stelle nicht kritisieren, weil es bei mir ein absolutes, unangenehmes Gefühl erzeugt hat. Also ein Grusel und ein Ekel, den ja eine Male Gaze Kamera nicht zum Ziel hat. Also schauen wir in normale Männlichkeitserzählungen rein und gucken, wie Frauenkörper abgefilmt werden. Da würde ja keiner sagen, oh Gott, ist das cringe. Da wundert sich ja keiner, warum die Frauen unter der Dusche fragmentiert abgefilmt werden, warum sie dann noch kokett ihre Handtücher sich gegenseitig auf den Popo klopfen oder sowas. Ich habe noch nie so eine Frauendusche erlebt, ganz ehrlich. Da ist erzeugt gar keinen Widerstand oder Widerspruch im Sehverhalten. Da muss man erst drauf hingewiesen werden, sozusagen in der feministischen Bildung. Aber ich würde sagen, wenn man diesen Film sieht, weil es hat ja was Bedrohliches. Irgendwie ist die Szene so nah und so gonzo, dass du denkst, irgendwas passiert gleich. Irgendwas ist hier ganz, ist ganz falsch. Genau. Ja. Das ist Suspense, was sie da macht.
Ja.
Mit diesem Male Gaze. Sie erzeugt durch eine männliche Bildtradition ein Störgefühl hier. Und alle Rezensentinnen, die das aufgegriffen haben, bei denen hat es ja funktioniert. Sie haben sich ja daran gestört. So, und würde ich sagen, okay, das hat doch ganz gut geklappt. Und ich muss auch sagen, dass ich nach dem Film das Gefühl hatte, also ja, bei Elizabeth denkt man so, okay, ihr Beauty-Treatment ist nicht so ganz gut für sie ausgegangen. Vielleicht hätte sie doch lieber ein bisschen mehr Selbstliebe-Treatment machen sollen. Aber ich habe auch einen Ekel vor dem Körper von Sue bemerkt für mich. Also ich habe irgendwie gedacht, ach, weißt du, ey, lieber ziehe ich mir irgendwie meine Comfy-Hose an und dann ist da alles ein bisschen chubby oder so, als den ganzen Tag mir Sorgen darüber zu machen, ob
super anstrengend
Arschhose frisst, so, weißt du, was ich meine? So, Liebe, ich möchte zu der zweiten These kommen, zum Thema, was ist denn eigentlich der Body-Horror in The Substance? Du hast jetzt den Hexenfinger reingebracht und ich habe gedacht, ist es das Altern? Es wurde ja immer übers Altern geschrieben. Oh, wir haben es kapiert, eine Frau darf nicht altern. Das ist doch nicht das Altern, was da so eklig ist. Was ist es denn? Was ist es denn? Und dann habe ich gedacht, es ist dieser Konsum. Und zwar haben wir neben Remember, you are the same person, ist noch ein anderer Satz, der ganz wichtig ist. Nämlich als Elizabeth einen Mann trifft, der auch die Substance nimmt, auch einer, der schon dem Verfall anheimgefallen ist, der dann sagt, hat sie schon begonnen, dich aufzuessen. Mhm. Und es ist mir irgendwie ein bisschen entfallen zwischendurch, aber wir sehen hier natürlich, was so extrem eklig ist, ständig eine sehr, sehr lange Nadel, die in den Rücken von Elizabeth sticht und die dann eitert, eine Wunde, die schon quasi zu einem Eitervulkan wird. Und das aber gleichzeitig mit diesem Altern und dem Prozess des Monströsen zusammenhängt. Und ich fand diesen Aspekt, also dieses, sie macht dann zwischendurch, nimmt sie sich so ein Weggläser und zieht immer mehr raus aus Elizabeth. Und und das fand ich wirklich eklig. Das war für mich Horror.
Du sprichst jetzt von Kannibalismus, Vampirismus.
Ja.
Ist das eine, da wären wir auch wieder in so einem ganz bestimmten Genre. Und Zombies, ja, also im Grunde verbinden sich Vampirismus, Zombies und Kannibalismus irgendwie, also diese drei Aspekte, weil auch diese Flüssigkeit rausziehen, raussaugen, ja, was das Vampirische ja auch wieder zeigt, dass sich von anderen Körpern ernähren. Es hat alles, es hat das Parasitäre, das Monströse, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ja, das wären die eine Seite davon, von diesem Ekel.
Aber mir ist dabei nochmal eingefallen, dass wenn Menschen magersüchtig sind, ja im Prinzip mangelernährt sind und der Körper beginnt dann erst die Reserven zu verzehren und später dann das, was noch da ist und später dann immer mehr und im Prinzip sich selbst. Also diese Körper verzehren sich selbst. Das ist ja der absolute Horror und führt ja auch zum Tod, ist ein bisschen ungesund. Und insofern finde ich, ist dieses Schlankheitsdiktat im Zusammenhang mit dem Versuch, immer von seinem Körper was wegzunehmen und zu verkleinern, absolut plausibel als ein spezifisch weibliches Horrorelement. Die saugt sich selber aus.
Weil du eben auch von Mutter-Tropes und Mutter-Tochter-Beziehungen und so weiter, im Grunde macht das ein Embryo, ja, also, ne, der Körper ja, im Körper, das ne, das sie macht ja nichts anderes, als wäre sie so ein Fötus noch und ernährt sich von diesem, ist in diesem Körper drin und ernährt sich halt noch von diesem Körper und anders kann dieser Körper halt nicht leben, ne? Das ist nicht meine Idee. Rosie Bradotti hat über diesen Kannibalismus des Embryos im Mutterkörper halt geschrieben, was total interessant ist.
Sag mal, kennst du den Spruch, wenn Frauen schwanger sind, dass man dann irgendwie sagt, ach, wenn es ein Mädchen wird, dann raubt sie die Schönheit der Mutter?
Ja, kenne ich. Meine Mutter hat früher immer gesagt, ich weiß nicht, ob das so ein polnischer Spruch war oder so, aber wenn du als Schwangere total hübsch aussiehst und so weiter, jetzt ein Junge und wenn es ein Mädchen ist, dann saugt sie dich von innen schon aus. Ja. Das ist der Vampirismus. Klar. Also die Schönheit wird dann weggesogen, aber wenn du super hübsch aussiehst und wenn es dir gut geht, ja, wenn du keine irgendwelche emotionalen Schwankungen hast und so weiter, ist es ein Junge.
Das passt ja auch so gut mit diesem Schneewittchen-Syndrom zusammen, also die Stiefmutter, die dann eben nicht mehr die Schönste im Land ist und dann ihre eigene Tochter, und wir wissen, im Märchen ist die Stiefmutter
absolut
immer die Mutter, also ihre Tochter dann bringen will, damit sie wieder die Schönste ist. Und wir haben schon so ein Mutter-Tochter-Motiv.
Absolut.
Das lässt sich nicht leugnen, weil sie halt zwei Generationen von Frauen verkörpern, die voneinander abhängig sind und die eine aus dem anderen Körper gekommen ist, was ein Muttermotiv ist. Aber es gibt auch noch eine Komponente, die mit diesem Konsum und diesem Kannibalismus zusammengeht, nämlich wieder dieses Verlangen und die Sehnsucht, was wir vorhin hatten, mit dem Inneren, was nach außen bricht. Denn während Sue sich aus Elizabeth ernährt und scheinbar gar nichts isst, wir sehen sie nie essen, währenddessen verfällt Elizabeth in eine Fressorgie. Also da kommt so ein Verlangen raus, wo, finde ich, diese zwei Motive so schön zusammengehen. Die eine schlingt, verschlingt und frisst und verleibt sich etwas ein und die andere verleibt sich den anderen Körper ein. Also das fand ich irgendwie auch wieder so schön zwei Seiten eigentlich von einem und demselben Motiv.
Aber eine Sache, weil wir nur über diese beiden Ladies gerade sprechen. Dennis Quaid, jetzt weiß ich nicht mehr, also der Showmaster, der
das
die ganze Zeit.
Schneide ich raus.
Ja? Weil meine ekligste Szene hat weder mit Sue noch mit Elizabeth zu tun, sondern wo er diese ekligen Schrimps isst. und es trieft und wieder die Akustik einfach auch. Das war meine Ekelszene. Ich wollte in seine Fresse schlagen, Entschuldigung. Aber es hat mich so aufgeregt. Er frisst diese
Shrimps mit Mayonnaise und wir sind halt quasi in der Perspektive seiner Zunge mehr oder weniger. Es ist wirklich sehr ekelhaft. Ja. Und aber dann auch verschnitten mit einer Elizabeth, die davor sitzt und an einem Glas Wasser ohne Sprudel nippt. Ich möchte euch nur ein Zitat noch von Lori Penny mitgeben, weil ich finde, das passt auch zu diesem Moment mit Daniel Craig. Weil sie sich so stark reguliert, während er sich überhaupt nicht reguliert. Das ist ja das, warum man Gewaltfantasien an ihm auslebt. Mhm. Lori Penny schreibt in Fleischmarkt: Wir leben in einer Welt, die den unwirklichen weiblichen Körper anbetet und echte weibliche Macht verachtet. Diese Kultur verurteilt Frauen dazu, immer so auszusehen, als seien sie verfügbar, während sie nie wirklich verfügbar sein dürfen. Und zwingt uns, sozial und sexuell konsumierbar zu erscheinen, während wir selbst sexuell so wenig wie möglich konsumieren sollten. Unsere drastische Vergeltung dafür besteht darin, uns selbst zu konsumieren, sich selbst zu verzehren. So wie der Verfall auch von Elizabeth und Sue passiert, da ist ja auch noch was drin, was wir noch gar nicht hatten, und zwar das Thema Schmerz. Was sie sich dazu führt, diese ganze Prozedur mit der Substance, das ist ja jetzt nicht harmlos. Das ist ja jetzt nicht die gute Fee wie bei Aschenputtel und dann bippidi-bappidi-bu, so ist es nicht. Sondern das ist schon extrem körperlich und extrem schmerzhaft. Und ich hatte mich nochmal in Bezug auf Schmerz und Gender gefragt, ob es eine Bildtradition zu weiblichen beziehungsweise männlichen Schmerz gibt. Also ich würde jetzt nur rein von meinen Seherfahrungen sagen, dass Männlichkeit immer damit konnotiert ist, dass man Schmerz aushalten kann, während das Weibliche für empfindlich und schutzbedürftig und so weiter gilt. Und da würde ich jetzt zum Beispiel das auch als sehr, sehr politisch sehen in The Substance, weil wir eine Frau sehen oder weibliche Körper sehen, die sehr viel Schmerz aushalten. Und es ist kein Schmerzensporno, das ist so en passant. Das kriegen wir so ein bisschen nebenbei, das könnte auch wehtun oder so. Weil das gar nichts mit The Substance zu tun hat, sondern weil das schon vorher Elizabeths Lebenserfahrung war. Mhm. Oder Demi Moores Lebenserfahrung. Mhm. Wenn du es schaffen willst, dann musst du diesen Schmerz überwinden, dann musst du den Hunger überwinden, dann musst du in dieses Kostüm passen, dann hack dir halt die Zähne ab, damit der Schuh passt. Ich bin heute im Aschenputtel-Modus.
Du bist die Königin der Verweise. Das wollte ich mal damit mal sagen. Also im Grunde, der Schmerz ist mit das Wesentlichste. Und der Schmerz, auch wenn man ihn jetzt nicht sieht oder er nicht so erzählt wird, der ist im Zuschauer. Also der Schmerz wird im Zuschauer ausgelöst. Und das ist eigentlich, innen und außen verbindet sich nur über den Schmerz. Schmerz ist immer unsichtbar, ob es psychisch ist oder physischer Schmerz. Mir kann ja auch physisch, also irgendein Organ wehtun, ja, aber der andere sieht es ja nicht. Der andere sieht diesen Schmerz nicht. Und ich selbst fühle ihn zwar oder nehme ihn wahr.
Wie groß ist Ihr Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10?
Von 1 bis 10, ja. Also jede Endometriose-Patientin muss sich ja heutzutage in der Charité, wenn sie diese Skala da durchgehen muss, das ist lachhaft, ja. Und in welchen Situationen befinden Sie sich? Ja, im Vergleich zu was? Das ist genau das Problem. Und das ist ja auch das Schlimme, dass Schmerz zu kommunizieren ist so schwierig, ist medizinisch super schwierig, gerade als Frau, Gender Health Gap und so weiter, ja. Da hört einem keiner ja zu, sozusagen, weil ja auch gesagt wird, naja, Frauen übertreiben wieder den Schmerz, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, ja. All solche Sachen. Und das ist sozusagen sublim irgendwie in diesem Film auch alles mit enthalten. Das Problem ist dann nur, dass dieser Schmerz, wenn er von anderen gesehen werden muss, übertrieben werden muss. Erstens muss er in Sichtbare treten, deswegen die Körpergrenze, die Hautgrenze überschreiten. Und dann muss er noch drastischer, als er eigentlich schon ist, wiedergegeben werden, damit er überhaupt erkannt wird. Mhm. Und das kennen bestimmt ganz viele Patienten, wenn sie von ihren Ärzten, Ärztinnen gehört werden wollen. Sollten sie es?
12 sagen.
Genau. Und auch da wieder Body Horror, und im Body Horror steckt ja auch immer viel Wissenschaft, Technologie, Medizin. Das sind, ständig werden ja Medizindiskurse dort auch verhandelt. Aber im Grunde ist das mit der wichtigste Punkt, diesen unsichtbaren Schmerz zu kommunizieren.
Substance war für mich da einfach ein Meilenstein, weil ich auch dachte, hier wird sich ein männliches Genre auch angeeignet. Und zwar, was ein Genre aus männlicher Perspektive was ganz anders erzählt. Zum Beispiel auch in Bezug auf Frauenkörpern. Also ich habe auch gelesen bei einer Filmwissenschaftlerin, dass im Horrorgenre und Bodyhorrorgenre Frauen ganz oft die Opfer sind. Die werden gefoltert, abgeschlachtet, getötet, vergewaltigt. So ein toter Körper hat keinen Schmerz mehr. Und dann habe ich wirklich so überlegt, dass halt auch eine extrem körperpolitische Aussage ist, auch zu zeigen, dass weibliche Körper Schmerz haben und Schmerz aushalten, extrem resilient sind auch. Mhm. Und das ist ein Bruch mit einer Bildtradition.
Man sieht auch schon den inneren Schmerz. Ich finde auch nochmal die Szene, wo Elisabeth eigentlich daten will, ja, wo sie dann merkt, sie hat keinen Bock, sich eigentlich, ne, irgendwie so krass rauszuputzen. Und das Gesicht, ja. Mhm. Wir sprechen ja vom Body, ja, mhm. aber wir wissen, es geht um ganz verschiedene Teile des Körpers, mhm. und das Gesicht ist the personality, ja. Das ist die Identität. Und das verschmiert sie sich, macht sie sich kaputt und will diese Maske einfach, will das einfach, dieses Make-up. Ja, so wie es schön heißt.
Ganz toll, dass du jetzt die Szene nochmal angesprochen hast, weil kurz davor, bevor sich Elizabeth zum Date fertig macht, wurde noch eine Szene gezeigt aus einem Late-Night-Interview, wo Sue aufgetreten ist. Und Sue wird dann so gefragt, und das kennen wir ja wirklich, also ich würde sagen, in jeder Late-Night-Show, in jedem Red Carpet werden Frauen gefragt, so, sag uns doch mal dein kleines Beauty-Geheimnis. Und Sue sagt dann, you know, also man muss einfach nur ein gutes Herz haben, be a good person. So Gwyneth Paltrow würde jetzt sagen, also Rosenwasser, und Selma Hayek ist so eine, was weiß ich, spanische Wurzel, die in ihrem Heimatdorf wächst und hat dann aber auch noch ein passendes Produkt, was sie noch verkaufen kann. Natürlich. Weil das ist alles kein Hexenwerk. Nein, 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 es ist einfach nur ein guter Charakter, gute Ernährung, healthy lifestyle, wissen wir ja alle, die Beauty Secrets der Star. Und bei Sue wissen wir ja nun, was ihr Beauty Secret ist. Nicht nur, dass sie ein Klon ist, eine selbstoptimierte Version eines anderen Körpers, was aus einer Technologie hochartifiziell hergestellt wurde, noch dazu ernährt sie sich aus einem anderen Körper und würde quasi zerfallen, wenn sie das nicht mehr hätte. Da ist ja auch ein gewaltsamer Akt dahinter. Das heißt, sie ist komplett fake. So, und das Problem ist aber, diese Fassade, die man vor sich herträgt, daran gewöhnt man sich.
Absolut. Person heißt Maske. Persona Maske. Aus dem Griechischen und Lateinischen auch zusammen, Personare, hieß die Maske bei den Griechen natürlich auch, weil man konnte keine Mimik zeigen, man hat auf dem Theater nur diese Maske aufgehabt, aber aus dem Mundloch kam natürlich die Stimme, die man dann moduliert hat.
Also mit der Maske kreiere ich die Person.
Genau.
Ja. So, und Elizabeth entscheidet sich am Ende dann eben nicht zum Date zu gehen, weil sie Sue sieht auf diesem Riesenplakat, sich im Spiegel sieht und denkt, ich kann machen, was ich will. Ich kann es nicht mehr aufrechterhalten, diese Maske. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht die Person sein, die ich sein will. So. Und da ist dieses Maskenthema halt drinne. Denn am Ende sehen wir ja die Maske fallen. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie kommt ja sogar noch. Also Sue klont sich nochmal, dann kommt dieser Blob, ne? Dieser Fleischklumpen. Fleisch, ja.
Und endlich Fleisch. Können sie koexistieren, ne?
Ja.
Aber sie sind halt die anderen, genau. Also das andere.
So, und was macht der Fleischklumpen als erstes? Zieht sich das hübsche Prinzessinnenkleid an, was überhaupt nicht zugeht, was ja an so einem Körper ohne Taille gar nicht funktioniert. Und denkt sich dann, ach, weißt du was, ich schneide einfach aus so einem Poster von Elizabeth, schneide ich jetzt das Gesicht auf,
yeah.
Und mach mir eine Maske. Das wirkt natürlich total albern und denkst du so, als ob niemand bemerkt, dass du ein Fleischklumpen bist. Aber natürlich ist das eine Referenz auf die Maske, die wir dir sowieso den ganzen Tag tragen.
Yeah.
Und
yeah.
Die sind eben mal besser und mal schlechter. Also wenn Demi Moore sagt so, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen am Kinn machen lassen, aber mehr nicht. Dann denke ich mir, Demi, hör auf, please. So, ich will das nicht mehr hören, diesen Scheiß. Wir sind in dem letzten Teil angekommen. Dann kommt dieses Monster auf die Bühne. Ich glaube, die Hysterie bricht in dem Moment aus, wo aus dem Auge von diesem Blob eine Titte sich rausquetscht.
Ja.
Und dann rausfällt. Ja. Also aus ihrem Gesicht kommt eine Titte raus. Und dann fangen alle an zu schreien. Und dieses Monster schreit ganz oft, it's me, ihr braucht keine Angst haben, it's me. In dem Moment, es sind ja zwei Sachen, die hier gesagt werden. Das eine ist, ich bin kein Monster, sondern ich bin's. Und das andere ist aber auch, dass sie sich selbst als it's me bezeichnet. Denn sie hat davor auch Sätze so wie, so ein bisschen schizophren, so stop it und I hate myself und diese ganzen Dinge. Und auf einmal gibt's ein bestimmtes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, ja. Dass sie sagt, ich stehe hier, das ist mein wahres Ich. Ja. Können wir sagen, dass das Monster, dass es hier irgendwie auch eine Freiheit bekommt?
Die absolute. Das ist, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, die Endform, diese End-fucking-Form der Transformation, wo endlich die komplette Entfesselung, wo es nicht mehr nur schrittweise eine Transformation, Battleschritt, nochmal zurück und so weiter, sondern endlich ist es befreit und endlich ist diese Koexistenz beider Körper gleichzeitig in einem da. Und natürlich ist es sozusagen absolut außerhalb jeglicher Form von Norm. Und das ist gleichzeitig der Schönste und gleichzeitig einmal, man könnte irgendwie, das hat so eine Form auch von Melancholie oder so eine, weil auf einmal Mitleid. Haben wir mit diesem Objekt Mitleid?
Die hat ja keiner.
Hat ja keiner.
Sie hat doch gar nichts Aggressives gemacht. Ich frage mich, warum gehen die alle auf sie los? Weil sie quasi entstellt ist, entgrenzt ist. Mhm. Ist es die Freiheit am Ende? Also, weißt du, was ich meine? Also, wofür das Monster steht?
Im Grunde, was total schade ist, und deswegen können sie mit diesem Monster auch nicht in irgendeiner Form mitleiden, ja, weil das ist eine Ästhetik, die seit der Aufklärung in uns, also sozusagen auch männliche Philosophen natürlich drinsteckt, Laocoon, Lessing, wir können nur mit dem mitleiden, was schön ist. Wenn etwas hässlich ist, entstellt ist und dann so sagt, it's me, ich bin doch jetzt endlich das, was ich schon immer sein wollte, besten Version von mir jetzt vereint, können wir nicht mitleiden, weil es hässlich ist. Man hat immer gesagt, sobald eine Figur, eine Person, ein Charaktertypus im Film, Literatur, Statue, was auch immer, ist das Gesicht schon zu hässlich, können wir nicht mitleiden, weil es uns nicht mehr ähnlich ist. Wir können sozusagen nur mit dem uns in das hineinversetzen, was in irgendeiner Form die Norm, die Ähnlichkeit, das, was wir kennen, sozusagen widerspiegelt. Und deswegen wird dieses Monster dann am Ende natürlich zu das absolut andere, ja, der Fleischklumpen.
Ein letzter Punkt, bevor wir dann aussteigen, nach dem längsten Podcast ever von Verbittert Talentlos. Ich fand es schön, dass es auf einer Bühne geendet ist in The Substance, weil es natürlich was mit Sichtbarkeit zu tun hatte. Das ganze Problem von Elizabeth ging ja damit los, dass sie unsichtbar wurde. Eigentlich auch ein Horrormotiv, kennen wir Hollow Man und so weiter. Mhm. Du bist doch auch Kevin Bacon Fan,
oder? Oh Gott, ja.
Es gibt so wenig Kevin Bacon Fans einfach, wir beide haben uns so gefunden.
Ja, mega.
Also Unsichtbarkeit an sich kann eine Superpower sein, kann aber auch ein Horrormotiv sein und ist hier der Katalysator, der ja alles ins Rollen bringt. Elizabeth verschwindet in der Unsichtbarkeit, so. Sie wird nicht gesehen und können wir sagen, dass wenn man nicht gesehen wird, auch nicht mehr existiert? Wahrscheinlich schon ein Stück weit, so. Also was sind Beziehungen, wenn man sich nicht gesehen fühlt oder so? Und was ich aber so schön fand, war, das nochmal mit der Fliege abzugleichen, weil Seth Brundle ja auch gesehen werden will, nämlich als Mann. Also es geht eben auch bei diesem Monstrare und Monster und Zeichen und Zeigen auch immer um die Sichtbarkeit. In dem Moment, wo sich die Figur zu einem Monster verwandelt, kann es nicht mehr ignoriert werden.
Ja.
Also das Monster ist quasi der größte Hilferuf, der größte Aufmerksamkeitsmoment, den man eigentlich kreieren kann, um zu sagen, it's me, hier bin ich, guckt mich an.
Das Schöne auch immer ist an diesem Film, gerade mit der Genderbrille gelesen, Body Horror, es ist von Anfang an immer schon da gewesen, ja, dass es uns das jetzt erst auffällt im Grunde, dass man genau diese frühen Sachen schon auch als eine Form von frühen Geschlechterstudien sehen kann. Es sind ja fiktionale Experimente, also bevor das an den Unis überhaupt losging, haben sozusagen diese Regisseure, in diesem Fall natürlich die männlichen, jetzt kommt ja auch natürlich viel, viel, viel mehr weibliche Regisseure mit rein, die dieses Thema queeren.
Natürlich, das Monster ist queer. Wir können es nicht mehr gegendert lesen. Oh mein Gott! Gut, damit können wir jetzt wirklich rausgehen. Das ist so gut. Ich pack euch in die Shownotes ein kleines Körbchen mit feministischen Body-Horror-Filmen. Ich stelle euch die Referenzen zusammen, die ich hier für diese Recherche auch benutzt habe und die Buchtipps, die wir hier erwähnt haben. Und wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt es doch bitte euren Freundinnen weiter. Und gebt mir auch mal Feedback, wie fandet ihr diese Folge? War es euch irgendwie zu akademisch oder möchtet ihr am liebsten noch mehr Filmanalysen, noch mehr Patricia vielleicht auch? Lasst es mich wissen per Mail oder per DM. Und Patricia, ich danke dir für diesen Podcast-Marathon. Und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Monat wieder reinhört und bleibt unbequem, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Tschüss.